2 Jahren, als sie Sunspear um des Friedens und der Zurückgezogenheit der Wassergärten willen verlassen hatten, war Prinz Dorans Gicht nicht halb so schlimm gewesen. Damals konnte er noch langsam gehen, wenn auch nur mit Hilfe eines Stocks, wobei er bei jedem Schritt das Gesicht verzogen hatte. Der Prinz wollte nicht, dass seine Feinde erfuhren, wie gebrechlich er geworden war, und der alte Palast und seine Schattenstadt waren voller Augen. Augen, dachte der Hauptmann, und Stufen, die er nicht erklimmen kann. Er müsste fliegen können, um oben im Sonnenturm zu sitzen.
»Ich muss gesehen werden. Jemand muss die Wogen glätten. Dorne muss sich daran erinnern, dass es noch einen Prinzen hat.«
Er lächelte matt.
»Selbst wenn er alt und gichtig ist.«
»Wenn ihr nach Sunspear zurückkehrt, müsst ihr Prinzessin Myrcella eine Audienz gewähren«, gab Caliotta zu bedenken. »Ihr weißer Ritter wird sie begleiten, und ihr wisst, dass ihr Briefe an seine Königin schickt.«
»Ja, davon gehe ich aus.«
Der weiße Ritter. Der Hauptmann runzelte die Stirn. Ser Ares war nach Dorne gekommen, um seine Prinzessin zu begleiten, so wie Areohota einst mit der seinen hierher gekommen war. Sogar ihre Namen klangen seltsam ähnlich. Areo und Ares. An diesem Punkt endeten die Gemeinsamkeiten allerdings. Der Hauptmann hatte Norvos und seine bärtigen Priester hinter sich gelassen. Ser Ares Oakheart jedoch diente weiterhin dem eisernen Thron. Hota hatte stets eine gewisse Traurigkeit verspürt, wenn er den Mann in dem langen, schneeweißen Mantel erblickte bei den Anlässen, zu denen der Prinz ihn nach Sunspear geschickt hatte. Eines Tages, das fühlte er, würden sie gegeneinander antreten. An diesem Tag würde Oakheart sterben, würde die Langaxt des Hauptmanns den Schädel des Ritters zertrümmern. Er strich über den glatten Eschenschaft und fragte sich, ob dieser Tag nahte.
»Der Nachmittag ist fast vorüber«, sagte der Prinz. »Wir warten bis morgen. Sorgt dafür, dass meine Sänfte beim ersten Tageslicht bereitsteht.«
»Wie ihr befehlt.«
Caliotta verneigte sich. Der Hauptmann trat zur Seite, damit er passieren konnte, und lauschte seinen verklingenden Schritten.
»Hauptmann?«
Der Prinz sprach mit sanfter Stimme. Hota trat vor, in einer Hand die Langaxt. Das Eschenholz fühlte sich so glatt an wie die Haut einer Frau. Als er den rollenden Stuhl erreichte, stieß er den Knauf hart auf den Boden, um seine Gegenwart kundzutun, doch der Prinz hatte nur Augen für die Kinder.
»Hattet ihr Brüder, Hauptmann?«
wollte er wissen.
»Damals in Norvos, als ihr jung wart, oder Schwestern?«
»Beides«, antwortete Hota. »2 Brüder, 3 Schwestern. Ich war der Jüngste.«
»Der Jüngste und nicht erwünscht. Ein weiteres Maul, das gestopft werden wollte, ein großer Junge, der zu viel aß und zu schnell aus seinen Kleidern herauswuchs. Kein Wunder, dass sie ihn an die bärtigen Priester verkauft hatten.« »Ich war der Älteste«,
sagte der Prinz.
»Und dennoch bin ich jetzt der Letzte, nachdem Mors und Oliver in der Wege gestorben sind, habe ich die Hoffnung aufgegeben, Brüder zu bekommen. Ich war 9 und Page in Sword Shore, da wurde Elia geboren. Als der Rabe mit der Nachricht eintraf, dass meine Mutter einen Monat zu früh niedergekommen sei, war ich alt genug, um zu verstehen, dass das bedeutete, dass das Kind nicht überleben würde. Als Lord Gargalen mir mitteilte, ich hätte eine Schwester, versicherte ich ihm, sie müsse bald sterben. Doch sie überlebte durch die Gnade der Mutter. Und ein Jahr später war Oberyn da und schrie und strampelte. Ich war bereits ein erwachsener Mann, als sie in den Becken gespielt haben. Nun sitze ich hier und sie sind tot.«
Areohota wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Er war nur der Hauptmann der Wache und noch immer ein Fremder in diesem Land mit seinem 7-gesichtigen Gott, selbst nach all den Jahren. »Diene, gehorche, beschütze.« Dieses Gelübde hatte er mit 16 abgelegt an dem Tag, an dem er sich mit seiner Axt vermählt hatte. Einfache Gelübde für einfache Männer, hatten die Priester gesagt. trauernde Prinzen zu trösten, hatte man ihn nicht gelehrt. Er suchte noch immer nach Worten, als wieder eine Orange mit lautem Klatschen kaum einen Fuß von dem Prinzen entfernt auf den Boden fiel. Doran zuckte bei dem Geräusch zusammen, als habe es ihn verletzt.
»Genug«, seufzte er, »es ist genug. Lasst mich allein, Areo. Lasst mich noch ein paar Stunden den Kindern zuschauen.«
Bei Sonnenuntergang kühlte sich die Luft ab, und die Kinder gingen zum Abendmahl hinein, doch der Prinz verharrte unter seinen Orangenbäumen und betrachtete die stillen Becken und das Meer dahinter. Ein Diener brachte ihm eine Schale mit purpurroten Oliven, Fladenbrot, Käse und Kichererbsenpaste. Davon aß der Prinz ein wenig und trank einen Becher des süßen, schweren Starkweins, den er so gern mochte. Als der Becher geleert war, füllte er ihn nach. Irgendwann in den tiefschwarzen Stunden des Morgens suchte ihn der Schlaf in seinem Stuhl heim. Erst dann rollte der Hauptmann ihn die mondbeschienene Galerie entlang, vorbei an kannelierten Säulen und durch einen eleganten Bogengang zu einem großen Bett mit frischen, kühlen Leinenlaken in einem Zimmer am Meer. Doran stöhnte, als der Hauptmann ihn umbettete, doch die Götter meinten es gut mit ihm und weckten den Prinzen nicht. Die Schlafzelle des Hauptmanns grenzte an die Gemächer des Prinzen. Hotha ließ sich auf dem schmalen Bett nieder, holte Wetzstein und Öltuch hervor und machte sich an die Arbeit. »Halte deine Langaxt scharf«, hatten ihm die bärtigen Priester an dem Tag gesagt, an dem sie ihm das Zeichen einbrannten. Das hatte er stets befolgt. Während er die Axt wetzte, dachte er an Norvos, an die Oberstadt auf dem Hügel und die Unterstadt am Fluss. Er erinnerte sich an die drei Glocken, an das tiefe Läuten von Nom, das durch Mark und Bein ging, an die stolze, kräftige Stimme von Narra und das silbrig-süße Lachen von Nyel. Er konnte den Winterkuchen wieder schmecken, den Ingwer, die Pinienkerne und die Kirschen, dazu Nasa, die fermentierte Ziegenmilch, die mit Honig gesüßt in